Hallo und guten Abend, hier ist Jens Kirsten, wie immer am ersten Dienstag im Monat mit Literaturland Thüringen auf Radio Lotte. Ich nutze die Gelegenheit, um einmal ein paar Worte zu unserem Sendekonzept zu sagen. Nach den ersten zwei Veranstaltungen im Sommer, die etwas aus dem Rahmen fielen, folgen wir inzwischen der Idee, immer ein oder zwei Studiogäste einzuladen. Unsere Gäste wählen die Musik aus und wir sprechen mit ihnen über das Schreiben und alles, was sie als Schriftstellerin und Schriftsteller beschäftigt. Heute Abend zu Gast im Studio ist die Schriftstellerin Antje Babender-Erde und als meine Co-Moderatorin Anke Engelmann, auch Schriftstellerin und Dozentin für kreatives Schreiben. Wir alle drei kennen uns aus dem Schriftstellerverband in Thüringen. Herzlich willkommen, Antje und Anke.
Ja, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo.
Antje, du bist 1963 in Jena geboren, hast erstmal eine Ausbildung als Töpferin gemacht, hast als Arbeitstherapeutin, du hast auch als Töpferin gearbeitet, freiberuflich. Und dann hast du angefangen als Schriftstellerin und bist seit 96 freiberufliche Autorin. Du wohnst am Rande des Schiefergebirges in einem kleinen Dorf, wo du, denke ich, ideale Arbeitsbedingungen hast, also die Ruhe zum Schreiben. Du hast knapp 20 Romane veröffentlicht, natürlich auch Erzählungen, aber hauptsächlich Romane. Und der letzte Roman heißt Schneetänzer und aus dem wirst du im Laufe der Sendung noch ein bisschen was lesen. Aber wir sprechen vielleicht erstmal ein bisschen über das Thema Jugendliteratur.
Ja, der heutige Abend steht ganz im Zeichen der Jugendliteratur. Wie bist du denn dazu gekommen, Schriftstellerin zu werden?
Ja, geschrieben habe ich schon mit 10, 12 habe ich angefangen. Kleine Geschichten, Gedichte, damals auch schon kleine Fortsetzungs-Indianerromane, weil ich ein großer Indianer-Fan war. Das Schreiben hat dann allerdings so mit 17, 18 erstmal aufgehört. Ich glaube, das ist bei vielen so, die schreiben. Die meisten fangen nicht wieder damit an. Ich habe dann doch wieder damit angefangen. Und zwar, ja, ich habe Abi gemacht, ich habe nicht studiert, habe dann eine Töpferlehre gemacht und hier bei mir zu Hause eine Töpferwerkstatt eingerichtet und getöpfert. Aber dann kamen die Kinder und es ist weitaus schwieriger, zwischen zwei kleinen Kindern dann noch sich umzuziehen, in die Töpferwerkstatt zu gehen, Ton zu schlagen. Und so bin ich dann doch immer wieder mehr am Schreibtisch gelandet und das Schreiben kam zurück. Und 1994 bin ich dann das erste Mal in die USA geflogen, war auf der Suche nach meinen eigenen Geschichten in diesem weiten Land, in den verschiedenen Indianerreservaten. Und ich habe viel gefunden, was ich in meiner Fantasie schon geschrieben hatte. Also das war dann tatsächlich vorhanden und das hat mir Mut gemacht, nochmal richtig zu recherchieren und nochmal von vorne zu beginnen. Und irgendwann war das erste Buch da und damit war ich dann auch Schriftstellerin.
Gab es denn Vorbilder? Also ich denke an die Schriftstellerin Leselotte Welskopf-Henrich. Hat die vielleicht bei dir eine Rolle gespielt?
Ja, die hat eine große Rolle gespielt. Also ihre Romane habe ich verschlungen und habe mich damals auch an ihrem Schreiben orientiert. Aber ansonsten, also ich lese wahnsinnig viel querbeet und konkrete Vorbilder fürs Schreiben, die gibt es nicht. Es ist ein ständiges Dazulernen, also auch wenn man so alt ist wie ich, das hört nie auf.
Und es ist ja, wir wissen das als Schriftsteller, eine Tugend, wenn man als Schriftsteller nicht nur schreibt, sondern auch liest. Also die Kollegen zur Kenntnis nimmt, und da meine ich jetzt nicht die im Thüringer VS, sondern die eben auch Jugendbücher schreiben.
Ja, also das bringt das natürlich mit sich. Ich bin im Arena-Verlag und auch so auf den Lesereisen, wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind und keine Lesereisen stattfinden. Aber auf den großen Kinder- und Jugendbuchwochen trifft man sich, man trifft die Kollegen, es entstehen freundschaftliche Beziehungen, man tauscht sich aus und dann wird natürlich fleißig auch hin und her gelesen.
Ja, also dein Debütroman, Der Pfahlschnitzer, ist 1999 erschienen. Und wenn ich jetzt, um nochmal auf diesen Anfang zurückzukommen, wenn ich an das Thema denke, mit dem du dich in vielen deiner Romane auseinandersetzt, dann denke ich zuerst daran oder mit zuerst daran, dass das Wort Indianer heute kaum noch PC ist. Und dass es in einem Gegenwartsroman ja vermutlich nicht, also der zu dieser Thematik geschrieben wird, vermutlich nicht um den Untergang der Seminolen oder ähnliches geht, wie wir das so klassisch kennen von Karl May und anderen. Worum geht es denn bei dem Thema Indianer, wenn wir mal beim Begriff bleiben wollen, heute?
Ja, ich schreibe natürlich keine historischen Romane und über Untergänge mag ich auch nicht so recht schreiben. Eigentlich möchte ich, weil es ja Jugendbücher sind, immer was am Ende trotzdem was Positives mitgeben. Aber die Indianer, die in ihren Reservaten, die kämpfen natürlich. Die kämpfen mit Problemen, Alkoholismus und Drogen, genauso wie das in anderen Ländern oder bei uns auch ist, die Jugendlichen. Aber sie kämpfen auch, also vorrangig sind es oft Umweltprobleme, dass ihre Gebiete, ihre Reservate oder ihr großes Jagdgebiet, dass da Dinge passieren. Also dass zum Beispiel Erdöl oder Erdgas gefördert wird, dass Wälder abgeholzt werden, dass andere Stoffe ausgegraben werden, wie zum Beispiel Niob oder solche Dinge, die gebraucht werden und damit eine große Umweltverschmutzung einhergeht und auch ihre historischen Stätten oder ja verloren gehen dann. Darum geht es meistens. Und natürlich, um die Jugendlichen am Lesen zu halten, ist alles eingebettet in einer Liebesgeschichte oder in einem kleinen Krimi, in einem Abenteuer.
Das heißt, also wenn ich das richtig höre, du findest deine Themen, indem du dorthin fährst und da dir anguckst und auch mit Leuten sprichst. Das heißt, es steckt auch eine Menge Arbeit und eine Menge Recherche in den Büchern. Wie ist denn das aktuell, wo man ja nicht verreisen kann?
Die Recherche ist mir wirklich enorm wichtig. Also das ist einfach, dass ich nicht Märchen erzählen möchte. Es ist ohnehin schon eine Herausforderung, weil ich mich auf einen anderen Kontinent begebe, weil ich über eine fremde Kultur schreibe, die nicht meine eigene ist. Und dann sollte das gut recherchiert sein. Anfangs war das ein bisschen schwierig, aber ich habe dann gute Kontakte gefunden, bin immer wieder hingereist und die Indianer haben sich auch geöffnet. Manchmal war es etwas schwieriger, manchmal etwas leichter, wie zum Beispiel bei meinem letzten Roman, dem Schneetänzer, der spielt so abgeschieden, also bei einem so abgeschiedenen Volk an der James Bay in Ontario in Kanada. In diesem kleinen Ort leben 1700 Menschen und die haben sich einfach mal gefreut, dass jemand kommt und sich für sie interessiert und waren sehr, sehr offen und hilfsbereit. Also das habe ich selten erlebt. Das war nun meine letzte Recherchereise ins Indianerland. Seitdem, ja, das ist nicht nur Corona, das war auch Trump, der mich jetzt abgehalten hat, wieder in die USA zu reisen. Und ich habe auch das Thema gewechselt. Also mein Roman, der nächstes Jahr im März erscheinen wird, der wird in Schottland spielen. Und das ist nicht so, dass ich von einer Kultur jetzt zur nächsten springe und denke, ich mache mal so einen bunten Strauß an Geschichten. Tatsächlich bin ich auf diese Schottland-Idee gekommen, dort oben in Kanada, in dem abgeschiedenen Mausoleum, als ich nämlich dort auf einem alten Indianerfriedhof war und keltische Grabkreuze entdeckt habe und die Indianer mit Nachnamen MacDonald oder MacLeod heißen und mich dann interessiert hat, wie ist das denn zustande gekommen? Und so bin ich nach Schottland gekommen und werde das möglicherweise, also das ist geplant, am Ende wieder mit Amerika zusammenführen, also mit den Indianern. Gereist bin ich 2019 das letzte Mal, also da habe ich für den Schottland-Roman recherchiert, wollte dieses Jahr im Juni für die nächsten Schottland-Roman recherchieren. Diese Reise ist gecancelt durch Corona, was mich wirklich sehr, sehr, sehr geärgert hat, weil es mir so wichtig ist, vor Ort zu recherchieren, mit den Leuten zu sprechen und nicht die Dinge nur aus dem Internet zu holen oder aus Fachbüchern zu holen, Zum Glück bin ich am neuen Schauplatz schon zweimal gewesen und muss jetzt tatsächlich meine Fantasie auf Hochtouren laufen lassen und anregen. Ich hoffe, das funktioniert. Und ich hoffe für den dritten Schottland-Roman im nächsten Jahr, dass es dann klappt, nächstes Jahr im Juni, dass ich reisen kann.
Wir drücken die Daumen.
Danke. Ja,
wo du jetzt schon was vom Schneetänzer erzählt hast, damit wir nicht nur drüber reden, vielleicht liest du einfach mal ein Stück aus dem Roman.
Also der Schneetänzer, der ist im Herbst 2019 herausgekommen. Meine Hauptfigur ist der 18-jährige Jakob aus Jena, der gerade erst die Identität seines leiblichen Vaters erfahren hat. Hals über Kopf reist er in den Norden Kanadas, um ihn zu treffen, denn Craig Chichu ist Cree-Indianer. Doch auf seiner Vatersuche gerät er an den falschen Mann, Mike, der ihn in der winterlichen Wildnis aussetzt. Der Jakob hat jetzt schon eine zweite Nacht in der Wildnis verbracht, musste sich eingraben und ich erzähle jetzt mal, wie es ihm an diesem zweiten Morgen geht. Als endlich der Morgen dämmerte, quälte ich mich müde und zerschlagen aus meinem Unterschlupf, um zu pinkeln. Ich hatte die Nacht überlebt, aber nun kehrte der Hunger mit aller Macht zurück und dazu hatte ich auch noch furchtbaren Durst. Voller Inbrunst verfluchte ich Crazy Mike, der mich in diese idiotische Lage gebracht hatte. Ich fragte mich, ob es von Anfang an sein Plan gewesen war, mich in der Wildnis auszusetzen, oder ob ich bei unserem Halt etwas Falsches gesagt hatte. Vielleicht hatte das Ganze damit zu tun, dass ich Craig Chichus Sohn war. Ich kannte meinen Vater ja überhaupt nicht. Was konnte er getan haben, dass Mike sich auf so grausame Art an mir rächen wollte? Wind kam auf und schnitt mir ins Gesicht. Ich lief weiter, doch der Waldrand kam und kam nicht näher und der Wind trieb schwere Wolken heran. Zu meiner Bestürzung stellte ich fest, dass der Himmel sich auf einmal weiß färbte. Als ich den Kopf hob, schmolzen die ersten Schneeflocken auf meinem Gesicht. Und auf einmal war weiß überall. Völlig überrumpelt stand ich da und verfluchte meinen Leichtsinn, wünschte, ich hätte nie die Schnapsidee gehabt, mich einem Wildfremden anzuvertrauen, bloß weil er von meinem Volk war und behauptete, meinen Vater zu kennen. Niemals hätte ich einen Fuß in diese menschenfeindliche Wildnis setzen dürfen. Ich war erst 18 Jahre alt und würde eins werden mit der Natur. In einem Augenblick würde ich noch da sein und im nächsten weg. Nicht nur tot, sondern sehr bald schon wirklich weg. Bis auf ein paar Knochen vielleicht, ausgebleicht und abgenagt, die Wölfe und Bären von mir übrig lassen würden, an einem Ort, wo niemand sie jemals finden konnte. Dieser Gedanke war so grausam, dass ich einen kläglichen Laut ausstieß. Doch Jammern änderte nichts an meiner Lage. Die Schneeflocken fielen jetzt dichter, aber noch drang gedämpftes Sonnenlicht durch die Wolken. Der Wind wirbelte Schnee vom Boden auf, der sich mit Schnee vom Himmel mischte. Und ich sah kaum noch etwas. Alles war weiß, weiß, weiß. Oben, unten, Himmel und Erde durcheinander. Nichts war mehr sicher. Es gab keine Konturen oder Schatten und auch keinen Horizont mehr. Ich hatte das Gefühl, vom Schnee verschluckt worden zu sein. Plötzlich überkam mich ein furchtbarer Schwindelanfall und mein Gleichgewichtssinn machte schlapp. Die Welt kippte und ich stürzte um wie ein gefällter Baum. Kaltes Weiß füllte meinen Mund. Keine Luft mehr. Ich konnte nicht atmen. Liegen bleiben war mein einziger Gedanke. Doch nach wenigen Minuten regte sich etwas in mir, das weitermachen wollte. Eine Stimme, die sagte, du kannst es schaffen, Jakob, du musst es schaffen, du musst dich bewegen, sonst wirst du erfrieren oder verrückt werden oder beides. Halb blind, stolpernd, auf Händen und Füßen kriechend, bewegte ich mich vorwärts. Irgendwann rappelte ich mich hoch und da war er, der Fluss. Oder besser, irgendein Fluss, an dem ich mich orientieren konnte. Ein Gefühl von Euphorie überkam mich und verdrängte die Erschöpfung. Doch kurz bevor ich das Ufer erreichte, erfasste mein Blick etwas, das in einem der größeren Bäume hing. Ich hob den Kopf und sah ein Gebilde aus verblichenen Schädeln und Knochen, das weiter oben aus dem Baumstamm zu wachsen schien. Mit einem erschrockenen Keuchen machte ich einen Schritt zurück. Scheiße, verdammt! Ich stolperte und fiel rücklings in den Schnee, den Blick geradewegs auf die bleichen Knochen gerichtet. Was zum Teufel war das? Voodoo? So etwas Gruseliges hatte ich noch nie gesehen und es machte mir Angst. War das das Werk eines Verrückten? War es doch Crazy Mike, der mich beobachtete und verfolgte? Und wenn ja, was hatte er dann mit mir vor? Würden meine Knochen auch an diesem Baum enden? Als ich mich aufgerappelt hatte, wollte ich so schnell wie möglich weg von diesem schaurigen Ort, raus aus dem Wald und über den Fluss, wo ich freie Sicht und somit den besseren Überblick hatte. Plötzlich packte mich die Stille im Nacken. Es war eine unheilvolle, lähmende Stille. Ich drehte mich um und mein Blick glitt über eine Gruppe weißer Birkenstämme. Die schwarzen Augen ihrer Rinde schienen mich zu beobachten und eine Bewegung zwischen den Stämmen ließ mich erstarren. Ein Schatten zwischen den Birken ballte sich zu etwas Kompakten mit Klauen und Zähnen zusammen. Ich hörte ihn, den Bären, hörte sein tiefes Grollen, konnte sehen, wie er mich durch die Lücken zwischen den Bäumen hindurch anstarrte, schmeckte die bittere Angst auf meiner Zunge und die Gewissheit, dass ich nicht mit heiler Haut davonkommen würde. Ich wollte schreien, um den Bären in die Flucht zu schlagen, doch meine Stimme war weg und die Fähigkeit, mich zu bewegen, auch. Mein Verstand schrie, »Lauf, Jakob«, doch der Rest von mir stand wie festgefroren da. Auf einmal stürmte der Bär auf mich zu. Adrenalin schoss in meine Adern und mir blieb keine Zeit mehr für Gedanken oder sonst was. Ich rannte. Doch er war so schnell, dass ich nichts weiter tun konnte, als mich hinter eine Birke zu flüchten, deren Stamm viel zu mickrig war, um mir auch nur andeutungsweise Schutz zu bieten. In null Komma nichts war der Bär da und richtete sich in einer blitzschnellen Bewegung zu voller Größe vor mir auf. Kaum 3 Meter trennten uns noch. Ich sah sein dreieckiges Gesicht mit den kleinen schwarzen Augen, die Muskeln unter seiner zimtfarbenen, zottigen Brust. Scheiße, das war's. Ich spürte, wie sich alles in mir zusammenzog und es unter meiner Schädeldecke zu pochen begann. Kurz bog der Bär seinen Oberkörper zurück, bevor er sich wieder auf alle Viere fallen ließ. Sein Pelz schlackerte, erschien ihm 3 Nummern zu groß zu sein. Ausgehungert, dachte ich noch, dann holte der Bär aus, schlug mit seiner Pranke nach meinem Kopf. Ich duckte mich hinter die Birke, doch seine kurzen Krallen streiften meine Stirn, bevor sie Rinde vom Birkenstamm fetzten und kleine Zweige abrissen. Es brannte wie Feuer und sofort rann mir Blut in die Augen. Nein, nein, nein. Mit beiden Händen riss ich meine Tasche nach oben und hielt sie mir vors Gesicht. Ich trat einmal kräftig nach dem Bären, doch auf einmal gehorchten mir meine Glieder nicht mehr und krampfartige Zuckungen schüttelten meinen Körper. Nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Schon seit Jahren hatte ich keinen dieser seltsamen Anfälle mehr gehabt, deshalb traf er mich nun wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ein zweiter Tatzenhieb erwischte mich am Bein und ich wurde zu Boden geschleudert. Meine Arme und Beine zuckten unkontrolliert, ich konnte nichts dagegen tun. Gleich darauf spürte ich das massige Gewicht des Bären auf mir, das mir die Luft aus den Lungen presste. Spitze Reißzähne bohrten sich in mein Fleisch und der Kiefer des Bären schloss sich wie ein Fangeisen um meine Schulter. Ein Schmerz, so heftig, dass er mir die Fähigkeit zum Denken raubte, schoss durch meinen ganzen Körper. Ich brüllte vor Schreck und Angst. Plötzlich krachte ein Schuss. Der Bär ließ augenblicklich von mir ab und wandte langsam den Kopf in Richtung Fluss. Er reckte seine Schnauze in die Luft und ich bekam seinen fliegenden Geifer ins Gesicht. In diesem Augenblick zerriss ein zweiter Schuss die Luft. Das wütende Schmerzgebrüll des Bären ging mir durch Mark und Bein und ich hoffte, er würde seine Wut nicht an mir auslassen. Keuchend lag ich da und rührte mich nicht mehr, konnte mich nicht rühren. Crazy Mike, dachte ich. Das Arschloch war zurückgekommen.
Hui.
Wie geht's weiter?
Das ist ein klassischer Cliffhanger. Wie sieht das Schreiben bei dir aus? Hast du bestimmte Rituale? Wo und wann kannst du am besten schreiben? Wie ist das für deine Familie, wenn du dich tagelang in deinem Arbeitszimmer vergräbst? Ist das eine Belastung? Wie sieht dein Schreiballtag aus?
Ja, mir hat mal jemand ganz nett, also was ganz Nettes oder Lustiges gesagt, was zutrifft. Also erstmal ist es nicht nur der tägliche Rhythmus, sondern der ganze Jahresrhythmus. Im Winter schreibe ich, also der Januar, Februar, März, das ist meine Schreibzeit. Im Frühjahr habe ich dann meistens etliche Lesungen, da reise ich umher, da ist dann nicht so viel mit Schreiben. Und im Sommer bin ich ja auf Recherchereise. Also meistens war ich in Amerika, das mit Schottland hat jetzt erst angefangen. Herbst ist dann wieder Lesezeit und wenn Weihnachten bewältigt ist, kommt dann wieder die Schreibzeit. Und jemand sagte mal zu mir, dann ist Amerika deine fünfte Jahreszeit. Und das stimmte, jetzt ist es nur nicht mehr nur Amerika. Ansonsten für die Familie, die Kinder sind zum Glück aus dem Haus und mein Mann muss ich damit arrangieren. So richtig gefallen tut es ihm nicht, denke ich mal. Ich denke, er würde sich schon wünschen, ich würde mehr kochen und mehr haushaltsfähig sein, aber das bin ich nicht. Ich fange früh an, also meistens sitze ich spätestens 7:30 sitze ich an meinem Schreibtisch, schreibe bis mittags, mache dann eine kleine Mittagspause, schreibe nachmittags weiter und muss mich dann meistens zwingen, auch nochmal rauszugehen und eine Runde zu drehen. Aber das eben in extremen Schreibzeiten, also wenn es ordentlich vorwärts gehen muss. Ansonsten, ich habe ein großes Haus, einen großen Garten, einen großen Hof. Da ist natürlich auch viel Arbeit und das muss auch sein und das ist auch ein schöner Ausgleich. Und was zu kurz kommt oft, das sind die Freunde und die Familie, die sozialen Kontakte. Das ist dann so in extremen Schreibzeiten. Also wenn ich wirklich dabei bin und muss was schaffen und habe einen Abgabetermin, dann bin ich beinahe ein asozialer Mensch, dann stelle ich das Telefon ab und mache das Tor vorne zu und wenn dann jemand anruft und sagt, kann ich dich mal besuchen, sage ich nein.
Also um mal eine Vorstellung zu kriegen, wenn es flutscht, wie viele Seiten schreibst du denn jetzt in der Rohfassung erstmal dann am Tag?
Also mein Schreiben ist sicherlich nicht so außergewöhnlich, würde ich es, also meine Art zu schreiben, jeder macht das anders, aber ich habe meistens keinen konkreten Plan, also auch die Geschichte, es gibt kein Exposé, niemals. Ich erzähle dem Verlag ungefähr, was passieren wird und er sagt dann ja oder nein. Später wird dann konkreter drüber geredet, dann gibt es richtige, also gibt es gegenseitige Besuche und so. Aber ich lege einfach los und lasse meinen Figuren dann auch noch viel Freiraum. Wenn es richtig gut funktioniert, können das schon 10 Seiten sein am Tag. Aber da wird nicht an jedem Satz gefeilt, sondern das ist wirklich runterschreiben, richtig in der Szene drin sein und drüber gearbeitet an Sprache und ja, Wortwiederholung und so. Das kommt viel später dann.
Also du schreibst erstmal runter, ohne Plot, also nur so ungefähr eine Idee und überarbeitest dann später. Wir hatten das beim Fachtag, also der Andreas Pflöger hat ja auch gesagt.
Wir haben im Oktober so einen Fachtag Literatur gemacht, ihr wart ja beide auch da, wo der Schriftsteller Andreas Pflöger, man kennt den mit Murmel Clausen, die Drehbücher für die Weimar Tatorte, jetzt macht er es nicht mehr und der sagte, übers Romanschreiben ja diesbezüglich auch was. Ne? Kannst
du mir ja nochmal sagen? Er hat irgendwie geschildert, wie er sich bei seinem ersten Roman ein Exposé ausgedacht hat und dann, als der Roman fertig war, das Exposé mal vorgelesen wurde und alle gelacht haben, weil es überhaupt nicht mehr stimmte.
Also so ähnlich ist das bei mir auch. Nur ist es so, der Verlag hat großes Vertrauen in mich, das muss ich wirklich sagen, der Arena Verlag. Ich umgekehrt genauso in meine Lektoren. Das würde sonst so nicht funktionieren. Und irgendwann braucht der Verlag dann doch mal ein bisschen mehr, weil sie ja ein Programmheft machen müssen, weil über das Cover nachgedacht werden muss. Und wie gesagt, wir sprechen, die fragen mich, stellen mir dann Fragen und ich muss die beantworten. Dabei entsteht natürlich, also wird mir dann klar, dass mein Bauch schon gearbeitet hat, weil ich diese Fragen dann beantworten kann doch. Und meistens bekommen die dann so ein 100-Seiten-Exposé. Das sind die ersten 3 Kapitel, das ist ein Höhepunkt in der Mitte, sodass sie ein Gefühl für das Setting bekommen, wie meine Figuren so drauf sind und was passiert und dann auch, wo es am Schluss hingehen soll. Und da, das genügt ihnen dann. Also dann
und so wann steht der Titel fest?
Das kommt meistens, also das, daran wird schon auch während des Schreibens gearbeitet, aber das kommt dann zum Ende hin, dann muss ja erst, es gibt so viele Millionen Titel, muss erst mal geguckt werden, ist der noch frei, passt der, also das kommt dann später.
Mich würde noch interessieren, wenn du, also wir haben ja jetzt hier mit dir ein sehr schönes Beispiel für eine Autorin, die einen Verlag hat. Also nicht nur mal den Verlag und dann den Verlag, sondern kontinuierlich beim Arena Verlag. Wir kommen vielleicht dann nochmal auch auf das Thema Verlag zurück. Aber jetzt würde ich nochmal wissen wollen, wie ist denn das mit dem Austausch? Also ich meine, man kennt das, jemand arbeitet irgendwie 2 Jahre an einem Buch und dann gibt das dem Verlag und der sagt, nee, will ich nicht. Also hier ist das ja nicht so bei dir. Ist das alle 3 Monate oder lassen die dich ein Jahr arbeiten und fragen dann mal nach?
Nee, die sind schon wirklich dran. Also die wollen ja auch wissen, was da passiert. Und zum Beispiel, also es gibt Romane, da schildere ich, worum es gehen soll. Und ziemlich schnell ist alles gut und ich kann losschreiben. Und dann, wenn die eben diese 100 Seiten haben oder dann vielleicht auch immer 150 Seiten, dann lesen sie und dann gibt es meistens ein richtiges Treffen. Also dann werde ich in den Verlag eingeladen und das ist ein Arbeitstag von 7 Stunden oder so. Und dann wird tatsächlich ganz speziell über bestimmte Dinge gesprochen, in der Hoffnung, dass sie mir dies und das ausreden können, mich nochmal darauf hinweisen, dass der Roman nicht so lang werden soll, wie es jetzt schon aussieht, dass er vielleicht wird. Und manchmal kämpfe ich. Mein Lektor ist der Frank Griesheimer, das ist ein Außenlektor, also ein freier Lektor, der mit dem Arena Verlag zusammenarbeitet. Ich bin sehr froh, den Frank zu haben. Es ist wirklich ein super guter Lektor, der schon am Anfang gleich einen Finger immer auf die Wunde legt und spezielle Fragen stellt, die mich dann auch wieder zum Nachdenken bringen. Aber wenn ich sage also immer, mein Bauch arbeitet, ich schreibe meinen Roman nicht mit dem Kopf, sondern das Unterbewusstsein macht es. Aber wenn ich dann dort sitze im Verlag und mir zum Beispiel eine Szene ausgeredet werden soll oder sie mir sagen, könnte das nicht so oder so funktionieren, dann weiß ich auf einmal, nein, das geht nicht, weil alles fügt sich ineinander und dann kann ich dann auch beantworten, warum das so ist. Vorher weiß ich selber nicht, warum habe ich das so gemacht. Hm. Aber wenn mir was ausgeredet werden soll, also wenn sie sagen, wir möchten das anders oder so, dann plötzlich kann ich die Antworten geben und sagen, nein, das muss aber genau so sein. Deshalb, also, deshalb, deshalb.
Die wissen ja nicht, was dann noch für 150 Seiten kommen. Und du hast es vielleicht noch nicht so ausformuliert, aber weißt, wo es hingehen soll in etwa, ne?
Es ist, diese Zusammenarbeit ist für uns beide sehr, sehr wichtig und fruchtbar, weil natürlich man sich beim Schreiben oder ich mich eben auch verrennen kann. Also dass es zu sehr in eine Richtung geht, in die ich mich irgendwie festbeiße und es aber dann gute Gründe gibt, warum man das lieber nicht machen sollte oder warum das Thema so extrem nicht behandelt werden sollte, weil letztendlich möchte der Verlag, aber ich möchte das auch, dass die Bücher dann auch verkauft werden und gerne gelesen werden.
Ja, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Und zwar hast du eine ganze Menge Preise für deine Bücher bekommen. Also wir können nicht näher drauf eingehen. Ich will nur kurz stichpunktartig erwähnen, du warst mehrfach auf der H2-Bestenliste. Deine Bücher waren Buch des Monats. Dann hast du den Bad Harzburger Jugendliteraturpreis Eselsohr erhalten, die Segeberger Feder und den Delia Jugendliteraturpreis für den besten Liebesroman und den Sonderpreis zum Erwin Strittmatter Preis. Es gibt da sicher noch ein paar mehr, ich habe die nicht alle, aber das zeigt ja auch, dass es ein entsprechendes Feedback und eine Anerkennung gibt. Du kannst bestimmt sagen, welches dein bisher erfolgreichstes Buch war, also zumindest aus deiner Sicht, oder vielleicht gerade auch, wenn es nicht die Verkaufszahlen waren, aber überhaupt, also aus deiner Sicht, das erfolgreichste Buch. Und vielleicht kannst du auch sagen, welches dein dir liebstes Buch bisher ist?
Das erfolgreichste Buch schon an Verkaufszahlen ist der Libellensommer. Hat sicher seine Gründe und er soll, also der Libellensommer sollte ja auch verfilmt werden oder zumindest ist eine Produktionsfirma auch noch dran. Allerdings ist das durch Corona auch schwierig geworden. Das geht schon sehr lange, aber die haben nicht aufgegeben. Ich hoffe, dass noch was draus wird, weil, also darum geht es in dem Libellensommer, geht es um die Abholzung der Wälder. Aber ich denke mal, dass es so erfolgreich ist, ist auch diese kleine Liebesgeschichte, die da drin ist, die viele sehr berührt hat. Ich mag den Libellensommer auch sehr gern. Tatsächlich ist es so, dass wenn man so viel schreibt wie ich, dass man irgendwann vergisst, was in den ersten Büchern steht. Also ich müsste mich jetzt selber hinsetzen und müsste mal wieder lesen. Damit ich überhaupt weiß, wer da drin vorkommt und was geschieht. Mein persönlichstes Buch allerdings ist Die verborgene Seite des Mondes. Das ist tatsächlich zahlenmäßig nicht das erfolgreichste Buch. Für mich ist es das persönlichste, wichtigste, weil 80% in diesem Roman sind wahr, die sind tatsächlich passiert. Ich habe den Roman einer jungen Frau gewidmet, die heißt Okadak, die, als Simon in dieser Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Und ich kenne die Okadak jetzt seit 15 Jahren. Die hat mich in den USA viel begleitet auf meinen Reisen. Es ist ihre Geschichte. Und das Witzige am Ganzen ist, dass sie in 2 Jahren meine Nachbarin hier werden wird im Nachbardorf. Sie wird also hierher ziehen, ist aus dem weiten Amerika in Liebschütz in Thüringen gelandet.
Also du könntest jetzt natürlich aus den beiden genannten was lesen, aber die Sendezeit ist begrenzt und ich denke, wir bleiben beim Schneetänzer, wie wir es vorab schon besprochen hatten und vielleicht liest du jetzt einfach noch ein Stück.
Okay, noch eine eher amüsante Szene, eine kurze. Jakob ist schwer verletzt worden von diesem Bären. Es ist nicht Crazy Mike, der ihn findet, sondern Anak, ein alter Cree-Indianer. Und der lebt zusammen mit Kimmy, einem Cree-Mädchen, in einem alten Blockhaus, in einer Blockhütte in der Wildnis. Die beiden jagen und stellen Fallen. Kimmy ist wenig erfreut, dass ein Fremder in ihr abgeschiedenes Leben geplatzt ist. In der ersten Nacht wacht Jakob aus einem Albtraum. Er weiß nicht, wo er ist und hat große Schmerzen. »Du hast Fieber«, flüstert Kimmy. Ihre Hand glitt hinter meinen Nacken und stützte meinen Kopf. »Trink, du musst viel trinken.« Meine Kehle brannte. Es war wieder dieser scheußlich riechende Tee, den Kimmy mir einflößte. Aber ich hätte einen ganzen Eimer davon austrinken können, wenn ich nicht jetzt schon fürchtete, die Kontrolle über meine Blase zu verlieren. Ich bezweifelte, dass es in dieser Trapperhütte eine Toilette gab. Das leidige Problem zu lösen konnte also nur auf irgendeine Art demütigend für mich sein. Deshalb wollte ich es so lange wie möglich hinauszögern. »Danke«, murmelte ich. Ich hörte tapsende Schritte. Die Eisentür des Holzofens quietschte und Kimmy fütterte das Feuer mit neuen Scheiten. Als sie das Licht löschen wollte, überkam mich Panik. »Nicht weggehen, bitte, geh nicht weg!« Sie setzte sich neben mich. Ich betrachtete den unförmigen Fließpyjama, den sie trug, in den 2 von ihrer Größe hineingepasst hätten. »Werde ich sterben?« Ich wollte das gar nicht laut aussprechen, aber da Kimmy mir antwortete, musste ich es wohl getan haben. »Mona, nein, nicht, wenn du es nicht willst. Du hast Schmerzen, aber die bringen dich nicht um, auch wenn es sich im Augenblick so anfühlen mag.« »Es fühlt sich so an«, gab ich zu und hoffte auf ein bisschen Mitleid. »Ich hole dir noch 2 von den Schmerztabletten.« Kein Mitleid also, aber Schmerztabletten waren auch okay. Nachdem ich die Tabletten geschluckt hatte, hielt ich Kimmy am Arm fest. »Kimmy, du wirst schon wieder«, sagte sie. »Versuch zu schlafen, okay?« »Ich kann nicht«, resigniert seufzte ich. Verdammt, ich muss dringend mal pinkeln. Kimi verdrehte die Augen zur Decke. Warum sagst du das denn nicht gleich? Sie ging nach nebenan und kam mit einem Blecheimer zurück, von dem sie den Deckel abnahm. Ich schloss stöhnend die Augen. So in der Art hatte ich mir das gedacht. Nun komm schon, mir ist kalt und ich will wieder in mein Bett. Aufstehen war eine Tortur. Es war kalt, obwohl das Feuer im Ofen jetzt losbullerte. Mein Körper, der sich anfühlte, als wäre er übel verprügelt worden, schien vergessen zu haben, wie man Arme und Beine bewegt. Leise, fluchend richtete ich mich langsam auf und schob die Beine vom Bett. Als ich mich am Bettpfosten hochzog, begann der Raum sich um mich herum zu drehen und kippte zur Seite weg. Aber ich hielt mich aufrecht. Schließlich stand ich auf wackligen Beinen mit meiner gesunden Schulter gegen die Wand gelehnt. Ich warf Kimi, die immer noch den Eimer hielt, einen flehenden Blick zu, in der Hoffnung, sie würde sich nach nebenan verziehen, bevor ich meine Hosen runterließ. »Deinen kleinen Jacob musst du schon selber halten«, meinte sie, ein schalkhaftes Grinsen im Gesicht. »Meinen kleinen Jacob?« Obwohl ich bereits glühte vom Fieber, schoss mir Hitze in die Wangen und am liebsten wäre ich im Boden versunken. »Stell den Eimer hin, okay?« Kimi stellte den Eimer zu meinen Füßen, doch bevor sie sich endlich abwandte, drohte sie, »Wehe, du zielst nicht richtig.« Dieses Mädchen riss mein letztes Fitzelchen Stolz in Stücke, aber was sollte ich dagegen tun? Als es endlich laut im Eimer plätscherte, war es eine himmlische Erleichterung. Doch mein Strahl wollte und wollte nicht aufhören. Das Ganze war mit Abstand das Peinlichste, was mir bisher in meinem Leben passiert war. »Na, das war ja höchste Eisenbahn«, bemerkte Kimi, um die Demütigung perfekt zu machen. Seltsamerweise war mir das Piep egal. Die Hoffnung, diesem Mädchen gegenüber meine Würde zu bewahren, hatte ich soeben aufgegeben. Ich war einfach nur froh, endlich den Druck auf meine Blase loszuwerden. Gleich ging es mir besser, viel besser. Das Schmerzmittel begann zu wirken und sogar mein Albtraum rückte von mir fort.
Es ist ja nach Julischatten 2012 und 2013 mit Isegrim ein Roman erschienen, der in Thüringen spielt. Und auch der danach entstandene Roman Der Kuss des Raben spielt in Deutschland. Liegt das daran, dass der Verlag keine Bücher mehr wollte, die in den USA spielen? Oder hattest du genug von Indianern? Wolltest du thematisch nach Deutschland, nach Thüringen? Was war der Anlass für den Ortswechsel?
Das mit den Verlagen und den Indianern ist wirklich witzig, weil als ich anfing, meine Indianerromane zu schreiben, war die Indianerwelle tatsächlich vollkommen davongeschwappt. Also die Indianer waren raus aus der deutschen Literatur. Und das hat es mir sehr schwer gemacht, weil ich habe meine Manuskripte verschickt und die Verlage haben gelesen und haben dann gesagt, ja, das ist sehr schön, aber keiner hat mir zugetraut, weiterhin dann Indianerromane zu schreiben. Die haben alle gedacht, das ist eine Eintagsfliege. Der Arena Verlag hat sich das dann getraut, hat natürlich versucht, den Schwerpunkt auch mehr auf die Liebesgeschichte, die Umwelt zu legen und das auf dem Cover gar nicht so sehr sehen zu lassen, dass es Indianer sind. Dann habe ich die vielen Indianerbücher geschrieben und der Arena Verlag war doch daran interessiert oder kam auf mich zu und meinte, ich sollte mir doch mal was anderes ausdenken, also ein zweites Standbein versuchen, von den Indianern wegzukommen. Tatsächlich habe ich das aber nicht für den Verlag gemacht. Also der Isegrim ist entstanden nach einer schlimmen Indianerkrise, die ich hatte, denn ich habe als ich für Julischatten recherchiert habe, war ich in South Dakota in Pine Ridge Indianerreservat und ich habe ja schon am Anfang gesagt, auch wenn ich über die Indianerwirklichkeit in den Reservaten erzähle, möchte ich am Ende etwas Positives mitgeben für die Jugendlichen. Und nach meinem langen Aufenthalt das waren über 2 Monate, konnte ich das nicht mehr, denn in Pine Ridge grassiert eine schlimme Krankheit. Und zwar gibt es eine ganz hohe Kinder-Selbstmordrate. Und während ich dort war, in den letzten 3 Wochen, haben sich in meinem Umkreis 4 Kinder das Leben genommen. Das hat mich so deprimiert, also es hat mich so runtergezogen, dass ich eine mega Schreibkrise bekommen habe und den Roman erstmal gar nicht beenden konnte. Und ich dachte, okay, das ist jetzt der Moment, um mal das Thema zu wechseln. So bin ich hier nach Thüringen gekommen. Beide Romane spielen in Thüringen. Isegrim handelt ja von der Rückkehr der Wölfe. Das Witzige daran war, dass der Roman veröffentlicht wurde und 8 Monate später die Wölfin dann tatsächlich da war, genau dort, wo ich sie hingeschrieben hatte.
Du hast sie herbeigeschrieben.
Die habe ich sozusagen herbeigeschrieben, vermutlich. Und der Kuss des Raben spielt hier bei mir im Schiefergebirge. Ich habe versucht, genauso viel Landschaft, Liebe, Exotik in diese Bücher hineinzulegen wie in meine Indianerromane, aber die sind tatsächlich auch nicht so gut vom Leser angenommen worden. Der Verlag meinte dann, es ist tatsächlich so, dass die Leser sich weglesen wollen in fremde Welten. Und nach diesen 2 Romanen war ich innerlich auch wieder bereit, nach Amerika zu fliegen und bin dann zu den Pueblo-Indianern, die, ja, denen geht's besser, die schaffen es besser, mit diesem in der neuen Zeit zurechtzukommen und trotzdem ihre Kultur zu wahren. Und bin dann eben auch wieder, also der zweite Indianerroman war dann der Schneetänzer.
Ja, apropos Lesungen, wir sind ja schon fast am Ende der Sendezeit. Ich würde gern noch wissen, wie es denn bei deinen Lesungen ist, wenn du also nicht in der Recherche oder in der Schreibphase bist, was du für Erfahrungen gemacht hast. Du bist ja in Deutschland ziemlich viel unterwegs. Wie ist es mit dem Publikum? Wie reagiert das? Wie ist es mit dem Altersspektrum des Publikums? Und wie ist es mit Mädchen und Jungs? Wie interessieren sich auch Erwachsene? Denn ich denke, das sind ja keine reinen Jugendbücher, sondern das sind Bücher, die drüber hinausgehen mit dieser Thematik, also die ist ja nicht nur Fassade, sondern es geht wirklich um elementare Dinge. Also bei der Abholzung des Waldes, die du vorhin gerade erwähnt hast, das ist eine Sache, die uns ja immer mehr auch hier in Deutschland und Thüringen beschäftigen wird, wenn wir an das Klima denken.
Ja, also im Schneetänzer habe ich ja versucht, die Massentierhaltung der Jagd gegenüberzustellen, also einer sehr traditionellen Jagd. Und ja, ich lese natürlich größtenteils in Bibliotheken und Schulen, also vor Schülern, vor Jugendlichen, die eigentlich auch meine Zielgruppe sind. Die Lesungen funktionieren fast durchgehend sehr gut. Also das sagt Ihnen hier auch jemand, der lieber schreibt, als auf Lesungen ist. Aber es funktioniert, darüber bin ich sehr froh. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, dass es also meistens auch dass es auf jeden Fall einen Jungen auch gibt, mit dem sich die Jungen identifizieren können, den sie irgendwie cool finden. Also auch die Jungen sind bei den Lesungen dabei. Darüber sind dann auch die Lehrer sehr froh. Also die achten schon ein bisschen darauf, dass es dann nicht nur reine Mädchenbücher sind. Ich lese auch viel vor Erwachsenen, also meistens hier in Thüringen. Da wird dann wirklich kein Unterschied gemacht, Jugendbuch oder nicht, sondern ich habe Abendveranstaltungen vor Erwachsenenpublikum. Was ich dabei feststelle, ist, dass fast mehr gelacht wird als in den Schulklassen. Die Schüler trauen sich manchmal nicht so richtig und die Themen oder die Geschichten und wenn dann auch manchmal was Furchtbares passiert oder was Peinliches passiert, das ist so sehr nah an ihnen dran. Dann sitzen sie etwas verlegen im Klassenraum und die Erwachsenen, die können natürlich dann herzlich lachen. Das ist der Unterschied. Aber ich denke mal, fast alle Bücher funktionieren für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen.
Also du hast das ja vorhin schon quasi vorweggenommen, woran du aktuell arbeitest. Also was mich interessieren würde, worum es jetzt in dem zweiten Schottland-Roman gehen wird. Also du hast gesagt, du wirst nochmal nach Schottland zurückgehen.
Ja, Zugegebenermaßen bin ich jetzt selber sehr, sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Also der Roman, der erste Schottland-Roman, der kommen wird im März, heißt Sommer der blauen Wünsche. Und ich habe mir da vielleicht auch jetzt mal einen eigenen Wunsch erfüllt. Ich wollte eine etwas unbelastetere Liebesgeschichte schreiben. Ich habe dann, eigentlich wollte der Verlag, dass das sollte noch unbelasteter sein und leichter sein. Ich habe dann beim Schreiben gemerkt, dass ich das nicht kann, dass ich doch immer wieder auf ernstere Themen zurückkomme. Aber es sind jetzt vielleicht nicht so existenzielle Probleme. Ich habe nur gemerkt, immer wieder schlage ich mich natürlich auf die Seite derer, die ungerecht behandelt werden. Das sind jetzt in den Highlands die Crofter, die Kleinbauern, denen das Land weggenommen wird. Es sind immer wieder Landgeschichten, das ist, ob das jetzt in Amerika oder Kanada die Indianer sind oder die Eingeborenen, die Highlander in ihren Highlands. Immer geht es um Land. Also in Schottland ist sehr viel Privatland in den Händen weniger sehr, sehr reicher Menschen. Und die Leute, die dort ein Leben lang geschuftet und gearbeitet haben, die sehen dann manchmal, okay, sie können nichts machen, jetzt wird ihr Land verkauft. Also der Lord oder so, der schafft es nicht mehr, sein Jagdschloss und sein Gebiet zu erhalten. Und dann wird alles verkauft und das geht in die Hände von irgendwelchen Ölscheichs oder reichen Norwegern sozusagen. Die Wikinger fallen wieder ins Land und holen es sich zurück. Das sind so die Geschichten, um die es nun darum geht. Und die zweite Geschichte jetzt behandelt nochmal die Jagd. Da versuche ich gerade mich reinzufinden. Also es sind zwei Themen, die ich mit dem Verlag besprechen musste. Das eine war etwas heikler, das ist die Hintergrundgeschichte des Helden, der ein Junge ist, der aus prekären Verhältnissen kommt und Fußball spielt, also ein Fußballspieler ist und mal Profi werden wollte, um aus seiner Armut herauszukommen. Und auch da auf einem guten Weg ist, aber von seinem Fußballtrainer sexuell missbraucht wurde. Und darauf bin ich gekommen, weil es einen großen Fußballskandal gegeben hat in England, also weil das tatsächlich passiert ist. Und ich das wichtig finde, die Jugendlichen auch zu stärken, weil das passiert genauso bei uns in Deutschland im Sport. Ich möchte keine Problembücher schreiben, also die jetzt um sexuellen Missbrauch gehen, aber werden die Jugendlichen eine Geschichte lesen, dass sie merken, aha, wenn irgendwie was in meinem Umfeld ist oder mit mir selber passiert, dass sie sich wehren müssen und was sagen müssen. Und die andere Geschichte, da geht es um die Hirschjagd, die auch ein großes Problem in Schottland ist, was oftmals schwierig zu erklären ist, denn es geht um Umweltschutz, Erneuerung der Wildnis oder die Wildnis wieder in ihren Ursprung zurückzuführen. Und das geht auch nicht so einfach, weil dort eben Menschen leben, die arbeiten, die in dieser Welt leben. Und das sind die Dinge, die ich gegenüberstellen will.
Wir können gespannt bleiben auf deine Bücher. Weihnachten ist gerade vorbei, aber Bücher kann man das ganze Jahr kaufen, selber lesen oder verschenken. Du hast eine Website, die kann man ganz schnell googeln. Man findet über den Arena Verlag die Bücher oder auf der Website des Thüringer Literaturrates in unserem Autorenlexikon. Ganz herzlich danke für das Gespräch und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, einen schönen Abend und danke euch beiden, Anke und Jens.
Sehr schön.
Tschüss.
Tschüss.